DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Diese Folge von DBZ, der Podcast, wird von Haushahn unterstützt.
Echt Haushahn, echt Aufzug. Wir lieben Aufzüge, weil sie das Leben leichter machen. Besonders dann, wenn sie echt, zuverlässig, flexibel einsetzbar und vielfältig zu gestalten sind. Planen Sie mit uns den richtigen Aufzug für Ihr Wohnhaus, Ihr Geschäftsgebäude oder Ihre Industrieanlage. Den Aufzug, das können wir. Ganz flexibel, richtig stark und echt begeisternd. Erfahren Sie mehr unter haushahn.de.
Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir bei Stab Architekten in Berlin. Mit mir am Tisch sitzt Volker Stab. Mit ihm wollen wir heute über Kulturbauten sprechen. Was unterscheidet sie von anderen Typologien und welchen Stellenwert nehmen sie bei der Gestaltung des öffentlichen Lebens ein? Und welche Rolle werden sie angesichts leerer Kassen und der Verlagerung von Kunst und Kultur in den digitalen Raum künftig noch spielen? Bereits seit seiner Gründung schafft das Berliner Büro Stab Architekten Raum für Theater, Konzerte, für die bildende Kunst und die Wissenschaft. Deshalb haben wir Sie eingeladen, die Heftpartnerschaft für unsere Dezemberausgabe Kulturbauten zu übernehmen. Wie geht ein klassisches Büro mit einer umfangreichen Expertise auf diesem Sektor mit der zunehmenden Digitalisierung des Bauens und des Zusammenlebens sowie der Notwendigkeit, den Bestand zu pflegen, um? Und wie wird es dennoch seinen Anspruch gerecht, herausragende Architektur für die Bürgerinnen und Bürger und das Stadtbild zu schaffen? Diese und weitere Fragen möchten wir heute nachgehen. Das DBZ-Team bin heute ich, Jan Arenberg. Hallo, Herr Stab.
Hallo.
Sie beschreiben die Arbeit Ihres Büros als integrativ. Gerade bei Vorhaben wie Konzertsälen oder Galerien haben die späteren Nutzer oftmals schon eine sehr genaue Vorstellung davon, welche Eigenschaften sie sich wünschen. Wie integrieren Sie die Ideen von Akustikerinnen und Kuratoren in Ihre eigenen Entwurfsideen? Wie sieht die konkrete Zusammenarbeit aus?
Natürlich, integrativ kann man auf mehreren Ebenen beschreiben. Das eine ist integrativ allein schon bei uns im Büro. Das Problem ist, Architektur ist heute so komplex und sozusagen vielfältig geworden, dass man es nicht mehr so wie früher allein am Schreibtisch irgendwo im Kämmerlein mit einer schönen Skizze bewältigen kann, sondern die Randbedingungen sind eben sehr komplex. Das zeichnet sich einerseits an der Arbeitsweise bei uns im Büro ab, dass wir eben auch Spezialisten für verschiedene Themen hier haben, die schon im Bereich dieses Entwurfsprozesses, zum Beispiel bei Wettbewerbsarbeiten, integriert werden. Aber natürlich in der Folge eines Projektes ist es natürlich umso wichtiger, mit Kuratoren, mit Akustikern, mit Leuten, die eben von der Materie, für die man da plant, auch tatsächlich eine ganz andere Perspektive mitbringen. Weil ich sage immer eigentlich, die Architekten sind Allround-Dilettanten. Sie wissen von allem ein bisschen, aber von nichts richtig was. Und insofern brauchen wir eigentlich diese Auseinandersetzung, um nachher auch Häuser oder Gebäude zu entwickeln und Räume zu entwickeln, die eben auch für das, was sie gedacht sind, auch taugen. Und ich glaube, das Schöne ist ja, wenn Architektur immer auf mehreren Ebenen funktioniert, aber dazu gehört halt für einen Konzertsaal nun mal die Akustik ganz wesentlich dazu. Und insofern diese verschiedenen Aspekte mit reinzubringen, das ist eben dieses Integrative.
Wenn Sie sagen, Sie beschäftigen auch selbst Expertinnen und Experten für bestimmte Fachgebiete, bei Ihrer Ausrichtung des Büros, welche sind das konkret? Also Akustiker und Akustikerinnen jetzt gerade nicht, aber zum Beispiel...
Nein, es geht weniger um jetzt, sagen wir mal, es geht weniger um jetzt Fachingenieure, wie wir sie klassisch haben, mit denen wir natürlich aber zum Beispiel auch zunehmend in Form von Generalplaner zusammenarbeiten, eben arbeiten. Das heißt, schon von Beginn an eines Wettbewerbs, selbst im Wettbewerbsstadium, arbeiten wir mit diesen Kollegen schon zusammen. Und innerhalb des Büros kann man es eigentlich eher so sagen, dass es so unterschiedliche Expertisen gibt. Das ist zum Beispiel eine Computerexpertise, eine Visualisierungsperspektive-Expertise. Es sind aber auch konstruktive Expertisen, dass man zum Beispiel Detailpatenschaften oder eben Kolleginnen und Kollegen, die schon lang bei uns im Büro sind, die eben einfach schon einen ganzen Fundus an Wissen mitbringen, den wir eben auch bei dem Beginn eines solchen Projektes immer befragen können.
Diese größere Ausrichtung zur Teamarbeit steht ja so ein bisschen im Kontrast mit dem, was man von früheren Zeiten kennt, dass Kulturbauten eigentlich so eine bestimmte Handschrift haben, dass dahinter ein großer Architekten- oder Architektinnenname steht. Sie haben das Thema Entwurf auch an der Hochschule gelehrt. Haben die Studierenden heute noch ein Interesse an der eigenen Handschrift? Oder steht die Teamarbeit inzwischen im Vordergrund? Und wie wirkt sich das auf die Ästhetik von heutigen Projekten aus?
Naja, vielleicht zur Handschrift erstmal, was unsere Arbeit hier im Büro betrifft. Es war eigentlich noch nie so richtig mein Ziel, eine Handschrift zu haben. Weil natürlich ist das auch so eine Reaktion vielleicht auf die Generation meiner Lehrer und meiner, wo man dann bei manchen das Gefühl hat, egal ob es in New York, San Francisco oder Bielefeld steht, sieht es eigentlich immer gleich aus oder man kann es von Weitem erkennen. Das war eigentlich nie so richtig mein Ziel oder auch mein Interesse. Insofern war sozusagen dieses Spezifische, was mit dem Ort, der Aufgabe, mit vielen Randbedingungen eben zu tun hat, daraus eben ein Projekt zu entwickeln, das war eigentlich schon immer mein Ziel. Ich glaube, bei der Hochschule kann man heute sagen, natürlich nimmt die Teamarbeit auch an der Hochschule zu, also dass man eben gar nicht mit den einzelnen Entwürfen, sondern dass man zu zweit, zu dritt Entwürfe bearbeitet. Aber ich glaube, auch dort gibt es natürlich nach wie vor sozusagen gestalterische Stärken und Schwächen, die man natürlich den Studierenden anmerkt oder auch die, sozusagen, es gibt Talente nach wie vor, das ist einfach so. Insofern ist natürlich der Input, der in eine Entwurfsarbeit dann auch im Studium geleistet wird, oft nicht paritätisch unter den Teammitgliedern, sondern da gibt es natürlich führende Personen und es gibt welche, die eben mitgehen. Und insofern, glaube ich, kann man das gar nicht so auf dieses Thema Handschrift reduzieren, sondern ich glaube, generell geht es darum, dass wir heute Architektur eben nicht diese eine geniale Skizze eben so von meinen Urvätern der Architektur, die ist heute einfach überholt, weil einfach die Randbedingungen so komplex geworden sind, dass das einfach auch nicht mehr sinnfällig ist.
Sie sagen ja auch, bei Ihren eigenen Entwürfen steht der Kontext oder ist der Kontext ein wichtiges Merkmal. Wie denken Sie dann über die Ausstrahlung und Ästhetik von Kulturbauten nach? Also wie nähern Sie sich ein Projekt? Was ist so Ihre Inspiration für die Bauten, die es denn am Ende werden?
Naja, es ist schon, eigentlich fängt es meistens mit einer, sagen wir mal, schon starken Analyse dessen an, was dieses Projekt nachher ausmachen kann. Und da ist der Kontext, wir sagen immer der Kontext, das ist nicht nur die Sandsteinfassade des Nachbargebäudes oder die Draufhöhe, sondern der Kontext ist natürlich auch ein kultureller Kontext, in dem wir arbeiten. Wir sind ja alle auch Teil dieser Welt. Insofern, es gibt ganz viele Facetten, Künstler zum Teil, die auch einen Kontext bilden, gerade bei Kulturbauten oder bei Museen zum Beispiel. Und insofern ist dieser Kontext, in dem wir operieren, sehr vielfältig und ich habe immer das Gefühl, wenn es uns gelingt, sozusagen aus dieser Vielfalt der Einflussfaktoren so eine ganz präzise, einfache Gestalt zu entwickeln, dann habe ich immer das Gefühl, wir haben was gefunden.
Gerade bei wenig finanziellen Potenzial, das jetzt noch zur Verfügung steht für Kunst und Kultur, wir erleben das ja auf allen Ebenen, geht die Tendenz irgendwo auch hin zu Funktionsbauten? Wie kann man da irgendwie eine Schnittmenge finden, wo man sagt, man gestaltet kostengünstig und einfach, aber dennoch eben auf die Art und Weise präzise und mit einem Gefühl für den Kontext, wie man das manchmal auch eben vermisst bei Neubauten?
Ja, das ist mit Sicherheit im Moment eine Tendenz, weil ich meine, wir merken ja alle, dass die Kassen leer sind oder die Prioritäten sich gerade verschieben. Insofern haben es natürlich die Kulturbauten im Moment schwer. Ich glaube aber, es ist eigentlich vielleicht auch ganz heilsam, weil man manchmal schon das Gefühl hatte, dass es auch so eine Perfektionierung der Anforderungen gab. Also gerade zum Beispiel, man kann es in den Museumsbereich sehen. Wir hatten auch vor 10, 15 Jahren hatten wir Klimaanforderungen, die einfach niemand mehr erfüllen kann, weil diese Schwankungsbreiten so minimiert wurden aus konservatorischen Gründen, dass man heute einfach die Klimaanlagen nicht mehr bezahlen kann. die Energie verbrauchen. Und ich glaube, dass es so auf vielen Ebenen auch nochmal Nachdenken gibt. Was ist eigentlich das Sinnvolle oder was ist das? Das ist, glaube ich, erstmal gut. Und das darüber hinaus haben wir es auch immer wieder jetzt Diskussionen erlebt, wo, sagen wir, irgendwie dieser Wunsch nach mehr Raum so im Vordergrund steht. Aber wir hatten schon manchmal so Diskussionen, was sagt, also, wir sehen ja viele Museen, die kaum noch ein Budget für den Betrieb haben. Dann aber trotzdem irgendwie vom Erweiterungsbau träumen. Und irgendwie denkt man manchmal, macht doch, tu das Geld lieber in eine aktive, in ein aktives Programm stecken, statt jetzt irgendwie ein weitere Räume, die man nachher, wofür man kein Geld hat, sie zu bespielen. Und das ist mal so eine, ich glaube, da so eine neue Balance zu finden, das könnte auch für die Kulturbauten gut sein.
Das bringt uns eigentlich schon fast direkt zum Thema Bauten im Bestand, denn das ist ja auch eine kostengünstige Variante und auch da kann man noch viel einerseits fürs Klima tun, andererseits vielleicht auch den Kuratoren neue Möglichkeiten eröffnen, wie sie mit der bestehenden Sammlung umgehen können, ohne jetzt neuen Platzbedarf geltend machen zu müssen. Entfällt damit aber denn die einzige Leuchtturmfunktion von Kulturbauten oder muss sie neu interpretiert werden, wenn man sich einem alten Gebäude neu widmet?
Ja, ich glaube, ne, es gibt ja wunderschöne Beispiele von Transformationen von bestehenden Gebäuden. Also ich glaube, insofern, ich glaube, das kann die gleiche Leuchtturmfunktion letztendlich einnehmen wie ein Neubau, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch in vielen Bereichen diese Spannung, die dadurch entsteht, dass man sich mit etwas Vorhandenem auseinandersetzen muss, kann manchmal zu viel überraschenderen Lösungen führen als sozusagen der Plan auf der grünen Wiese. Und insofern glaube ich schon, dass das ein Thema sein wird, was uns in nächster Zeit verstärkt beschäftigen wird. Wir stellen nur an einem ganz konkreten Projekt fest, dass eigentlich die Planungsreihenfolge sich eigentlich verändern müsste, weil in dem Moment, wo Kuratoren oder Museumsleute zum Beispiel sich ein Raumprogramm überlegen, ganz unabhängig nur nach ihren eigenen Wünschen, und dann stellt man fest, dass das aber gar nicht in den Altbau reinpasst, dann hat man irgendwie schon ein Problem. Und eigentlich diese Kultur, dass man sozusagen im Dialog das Potenzial von eben möglichen Altbauten untersucht und daraufhin auch programmatisch reagiert. Das dem widerspricht im Moment so ein bisschen unser klassisches Wettbewerbswesen. Und da müsste man, finde ich, neue Wege finden, wie man damit also auch in konkurrierenden Verfahren umgeht.
Also auch da in erster Linie den Bau erstmal daraufhin untersuchen, was er denn leisten kann und welche Potenziale er noch hat, anstatt ihm ein Raumprogramm aufzuzwingen, das er gar nicht leisten kann.
Genau, aber ich glaube, es geht eben nicht darum, jetzt, weil das wird ja natürlich manchmal schon gemacht, da wird gesagt, na gut, er hat so und so viel Fläche und so viel, hält so und so viel aus, aber ich glaube, es ist schon das Entscheidende an dem Umgang ist ja, dass man tatsächlich auch schon kreativ mit dieser Frage umgehen muss. Und das ist nicht nur eine gutachterliche Stellungnahme, die untersucht, was dieses Haus kann, sondern ich glaube, es müssen Wege gefunden werden, wo man eben auch konkurrierend einfach diese Frage, was kann dieser Altbau leisten? Wie kann ich mit dem umgehen? Und das ist eben eine Entwurfsfrage. Und wie man das organisiert im Rahmen von Wettbewerbsverfahren, das finde ich eigentlich eine spannende Frage.
Auf der anderen Ebene ist es jetzt jenseits der Raumprogramme und des Platzbedarfs und was Bauten leisten können, ja auch eine Frage des Kontextes. Der ist nun mal gesetzt, wenn man mit dem Bestand umgeht. Wie beeinflusst das Ihre Arbeit oder wie können Sie damit umgehen, um vielleicht eine städtebauliche Setzung neu zu interpretieren oder neue Wege zu finden, Gebäude sichtbarer zu machen und auch ihre inneren Nutzungen transparenter zu machen vielleicht und damit für den Bau zu werben?
Ja, ich glaube schon, dass natürlich jetzt Umgehen mit dem Altbau nicht zwingend heißt, dass man ihn genauso nimmt, wie er gerade da steht, sondern das Interessante, das sehen wir ja auch an Beispielen jetzt in dem Heft, was wir gemeinsam betreuen, da gibt's ja schon, das Entscheidende ist ja, wie transformiere ich so etwas, dass es plötzlich trotz dieses Bestands eine ganz neue Ausstrahlung bekommt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was jetzt entwurflich Spaß macht an dieser Arbeit, eben diese Möglichkeiten zu suchen und auch die vielleicht manchmal überraschenden Möglichkeiten im Umgang mit solchen baulichen Strukturen oder Bestandsbauten zu suchen.
Wir können das ja auch ganz konkret machen. Sie selbst betreuen gerade die Ergänzung und Sanierung des Bauhausmuseums hier in Berlin. Warum haben Sie sich für diesen Turm entschieden, der da entsteht und jetzt auch bald fertiggestellt ist? Und wie reagiert er auf die Schwächen und Stärken von Gropius' ursprünglichen Entwurf?
Naja, das ist eine lange Geschichte. Das natürlich die Stärken und Schwächen des Gropius-Entwurfs kann man eigentlich kurz beschreiben. Das Problem ist, er war ja eigentlich für Darmstadt geplant und ist dann irgendwann in Berlin gelandet. Und diese Promenade, die über das Haus geht, die dann rückwärtig ein Geschoss tiefer das Haus erschließt, war eigentlich nie wirklich für diesen Ort so ganz sinnfällig zu erschließen. Und das war sicher eine Schwäche, weil man hat nämlich den Eingang einfach nicht gefunden. Die zweite Schwäche, aber auch Stärke dieses Hauses ist eigentlich, dass diese Schändoberlichter, die ja immer so ikonografisch beinahe das Haus ausmachen, dass die alle zugeklebt waren, weil man kein Licht im Haus haben wollte. Und eigentlich die Qualitäten dieses Hauses, die man jetzt wieder erkennt, waren eben Durchblicke, Lichteinfälle, im Prinzip die große Offenheit dieses Hauses. Und die war vollkommen zugemacht in den letzten Jahren. Und aus diesen Themen heraus haben wir den Neubau entwickelt. Einerseits wollten wir eben im Stadtraum diese Silhouette erhalten, dass man sie von allen Seiten sieht und deshalb nur diesen kleinen Turm als Hochbau gesetzt. Und dann war natürlich das Thema, dass die Ausstellungsräume kein Licht haben sollten. Also sind die in diesem Geschossversetzung, das ist das eine Geschoss, was es auf dem Grundstück gibt, sozusagen sind die Ausstellungsräume sortiert. Und dieser Turm ist eigentlich natürlich Zeichen, Eingang, aber auch das, was wir für Bauhaus immer sozusagen programmatisch richtig fanden, nämlich da sind die Vermittlungsräume, also Lehre, Diskurs und Experiment, fanden wir immer so drei Themen, die interessant sind. Und die Vermittlung ist eben die Museumspädagogik, die Arbeit mit Kindern, die in dem Turm stattfindet. Ganz oben ist so ein Diskurs-Lounge, wo man kleine Veranstaltungen machen kann. Und das Experiment ist die Konstruktion des Turms.
Da müssen wir uns noch ein bisschen einweihen in die Konstruktion des Turms. Es haben sich sicher schon viele Hörerinnen und Hörer damit beschäftigt. Aber fassen Sie es vielleicht noch mal kurz für uns zusammen.
Also eigentlich kam es aus dieser Idee, was war fürs Bauhaus seinerzeit prägend, was die Baukonstruktion anbelangt. Und das war sicherlich die Industrialisierung des Bauens. Und für uns ist es heute die Digitalisierung. Und die Idee war eigentlich, dass wir, sagen wir mal, in Zusammenarbeit mit Bollinger Krohmann, einem bekannten Tragwerksplanungsbüro, so eine Art digitale Optimierung dieses Tragwerks vorgenommen haben, schon im Wettbewerb, wo man gesagt hat, eigentlich inspiriert aus so ganz dünnen Stabgeländern aus den 50er Jahren, die so ganz leicht schräg stehen. Wie können wir so einen Kranz an Konstruktion erzeugen, der so aus Art tanzenden Stützen, die so wenig schräg wie möglich und so dünn wie möglich sind. Und mit diesen Parametern haben wir so verschiedene Stufen der Programmierung dann durchlaufen. Und es war immer so, dass Bollinger Krohmann dann sozusagen Dinge gerechnet hat, wir sie dann wieder analog betrachtet haben. Und so kam wie so eine Art iterativer Optimierungsprozess für dieses Tragwerk zustande, was man eben analog nicht hätte rechnen können.
So wie ich erfahren habe, auch digital war das ein ganz schön aufwendiger Prozess, der auch in manche Sackgassen geführt hat.
Ja, naja, jetzt sagen wir mal, das war eigentlich, wenn man mit den richtigen Partnern zusammen operiert, war das eigentlich dann doch relativ einfach und klar. Es hat es so zwischenzeitlich manche Umwege genommen.
Also die Kompetenz war da bei Bollinger Krohmann und
ja.
Ja. Technische Neuerungen haben Sie gerade auch erwähnt, wie Sie ein zentraler Bestandteil des Bauhauses waren, sind heute vor allem Standardisierung, modulares Bauen und zunehmend auch der Einsatz von KI. Geht damit die Einzigartigkeit des freien Entwurfs verloren? Droht der reine Funktionsbau für Kulturbauten der neue Standard zu werden?
Nee, eigentlich glaube ich sogar vielleicht im Gegenteil, weil sagen wir mal auch der Unterschied zwischen einer digitalen Fertigung und einer klassisch industriellen Fertigung ist ja so, das kann man zum Beispiel wunderbar bei hochentwickelten Tischlereien sehen, dass heute sagen wir mal die Differenz der Produktion, also sagen wir mal viele Teile zu machen, die aber alle ein bisschen unterschiedlich sind, ist rein herstellungstechnisch heute gar kein Problem mehr. Was man mal in der klassischen Industrialisierung war, immer das gleiche Teil, das Ziel. Und insofern ist das eigentlich noch eine interessante Entwicklung, dass sagen wir mal, die Digitalisierung auch eigentlich wiederum ein viel offeneres Feld liefert und manche handwerklichen Verbindungen, die man früher hat, jetzt auch wieder möglich werden, weil sie eben digital oder mit Robotern hergestellt werden. Also wir sind gerade an so einem Projekt, wo wir, sagen wir mal, so eine Art Gewölbe bauen, die aber, wenn sie mit Robotern hergestellt sind, wieder auch technisch machbar und auch vor allen Dingen bezahlbar sein können. Also insofern, was sich da tut, könnte auch wiederum eine Chance für das Spektrum der Architektur sein.
Ich muss jetzt noch eine Frage improvisieren, die wir so gar nicht hatten, weil ich gerade noch mal diesen Prozess, dass sich Spezialisten untereinander stärker vernetzen, dass eben auch die Digitalisierung die planerische Arbeit unterstützt. Das fokussiert sich ja alles irgendwie auch bei Ihrem Projekt Casals-Forum, das wir auch im Heft vorstellen, wo eben gerade die Entwicklung der Akustik so ein spannender Prozess war. Vielleicht können wir darüber noch kurz sprechen, wenn Sie Lust haben.
Ja, gerne. Ja, das war tatsächlich so. Das war eigentlich ein wirklich sehr interessanter Prozess, weil wir für diejenigen, die sich ein bisschen mit Konzerträumen beschäftigt haben, wissen vielleicht, dass es zwei Philosophien gibt. Es gibt den Weinbergsaal und die Schuhschachtel nennt man das. Und das sind auch unter Akustikern so wie Ideologien, könnte man beinahe sagen. Also die einen finden das eine gut und die anderen das andere. Und so war es in diesem Fall, dass wir als Architekten eigentlich sozusagen den Weinbergsaal räumlich bevorzugt haben, aber unser Akustiker leider die Schuhschachtel akustisch bevorzugt hat. Insofern war da ein gewisses Problem am Anfang. Und nachdem wir uns so ein bisschen gegenseitig beschnuppert hatten, war aber eigentlich das Schöne, dass wir versucht haben und beide relativ konstruktiv versucht haben, aus diesen akustischen Tatsachen eines Schuhschachtelsaals dann eine Form zu entwickeln, die eben beides zulässt, nämlich dieses gemeinschaftliche Hören um die Musik herum, dieses so ein bisschen freiere, dieses auch eben das Erlebnis in den Vordergrund stellend und das andere eben die akustischen Eigenschaften, die eben durch bestimmte Reflexionsflächen sozusagen rein mathematisch auch vorgegeben waren. Mhm. Und daraus hat sich eben tatsächlich diese Saalform, die wir jetzt haben, entwickelt.
Der ja noch ganz interessante zusätzliche Aspekte bietet. Einmal diese gläserne Front, die eben so eine Transparenz im Gebäude schafft, die eben aber auch Teil der Schallflächen ist, so wie ich das verstanden habe, mit einer vorgesetzten Scheibe und einer hinterliegenden Scheibe. Und dann auch der Möglichkeit, für unterschiedliche für unterschiedliche Orchestergrößen den Raum zu erweitern.
Ja, also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, dass dieser Konzertsaal vom Casals-Forum ist ja auch Arbeitsort. Und für uns war es immer eigentlich so entscheidend, dass man gesagt hat, also dieser Ort muss auch räumlich so attraktiv sein, dass ich einen Tag lang da drin arbeiten kann. Und deshalb war für uns das Tageslicht zum Beispiel wichtig. Aber der hat natürlich auch eine dramaturgische Eigenschaft, weil man sozusagen vom Saal ins Foyer und vom Foyer in den Saal schauen kann. Und das hat so, ich sage immer, das ist wie das umgekehrte Theater, wenn die Vorführung beginnt, geht nicht der Vorhang auf, sondern in dem Fall geht der Vorhang zu. Und wenn dann die Pause kommt, geht der Vorhang wieder auf und man kann wieder die Leute im Foyer sehen. Also es hat irgendwie so eine Art umgekehrte Bespielung und das hat mir eigentlich immer auch räumlich Spaß gemacht.
Sehr schönes Projekt. Herr Staab, vielen Dank für dieses interessante und sehr lebendige Gespräch.
Gerne.
Das war's. Wir sagen Tschüss. Das war DBZ, der Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenmerk abgebüscht. Mehr Informationen sowie mittlerweile 115 Podcasts gibt es auf dbz.de.